Ich habe meine Predigt überschrieben mit: Kennst du den wichtigsten Auftrag Jesu? Es sind eines der letzten Worte von Jesus aus Lukas 24 in unserer Bibel auf der Seite 152 im Neuen Testament. Lukas 24, Abvers 36. Da sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich, meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin selber, fühlet mich und sehet, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Und da er das sagte, zeigte er ihnen Hände und Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freuden und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm vor ein Stück von gebratenem Fisch und Honigseim. Und er nahm's und aß vor ihnen. Er aber sprach zu ihnen: Das sind die Reden, die ich zu euch sagte, da ich noch bei euch war. Denn es muss alles erfüllet werden, was von mir geschrieben ist im Gesetz Moses, in den Propheten und in Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstunden, und sprach zu ihnen: Also ist geschrieben, und also musste Christus leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tage und predigen lassen in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern und anheben oder anfangen zu Jerusalem. Ihr aber seid des alles Zeugen. Und siehe, ich will auf euch senden die Verheißung meines Vaters, ihr aber sollt in der Stadt Jerusalem bleiben, bis dass ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Wir befinden uns im letzten Kapitel von Lukas, Kapitel 24. Kurz vor der Himmelfahrt Jesu, kurz bevor er die Jünger verlassen hat, sichtbar vor ihren Augen, wir müssen uns das vorstellen. In Lukas 23, ein Kapitel vorher, war die Verurteilung, Kreuzigung Jesu, sein Begräbnis. Am Anfang von Lukas 24, also das Kapitel, aus dem unser Predigttext heute ist, lesen wir von der Auferstehung Jesu von den Toten. Danach haben wir den Bericht von zwei Jüngern, den Emmaus-Jüngern, die nach Emmaus gingen. Und jetzt erscheint Jesus seinen 11 Jüngern in unserem Text, als sie sich hinter verschlossenen Türen versammelt hatten, aus Angst vor den Juden, die Jesus gekreuzigt hatten. Wir lesen davon auch im Parallelbericht in Johannes 20, 19. Am Abend aber desselbigen Sabbats, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten ein und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Versuchen wir uns kurz in die Situation der Jünger hineinzuversetzen, wie es ihnen ging, als sie sich hinter verschlossenen Türen versammelt hatten. Sie hatten ein gebrochenes Herz. Sie waren völlig am Boden zerstört. Sie hatten so viel mit Jesus, ihrem Meister, ihrem Erlöser, erlebt. Sie hatten fest damit gerechnet, dass Jesus sein Reich in Israel aufrichten würde und sie aus der Herrschaft der Römer befreien würde. Sie hatten fest damit gerechnet, dass sie mit Jesus in seinem Reich herrschen würden. Aber dann wurde Jesus von den Ältesten, Hohepriestern und Schriftgelehrten gekreuzigt und umgebracht. So mussten sie alle Hoffnungen auf eine bessere Welt begraben. Eigentlich hätten sich die Jünger spätestens jetzt an das erinnern müssen, was Jesus ihnen immer wieder gesagt hatte, als er noch bei ihnen war, als sie erkannten, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes, wie es in Matthäus 16,16 steht. Denn nachdem sie das erkannt hatten, dass Jesus der von Gott gesandte Messias, der von Gott auserwählte Erlöser war, der immer wieder im Alten Testament angekündigt würde, da sagte Jesus zu ihnen, Matthäus 16,21, von der Zeit an fing Jesus an und zeigte seinen Jüngern, wie er müsste hin gen Jerusalem gehen und viel leiden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Das heißt, Jesus hat seinen Jüngern unmissverständlich gesagt, ich gehe nach Jerusalem, ich werde viel leiden, ich werde von den Ältesten, Hohepriester und Schriftgelehrten getötet werden und ich werde am dritten Tage von den Toten auferstehen. Wir wissen, Jesus wiederholte das dreimal, bevor es dann tatsächlich geschehen ist. Dreimal redet Jesus von seinem Tod und von seiner Auferstehung nach drei Tagen. Im Matthäusevangelium, hier Matthäus 16,21, Matthäus 17, Matthäus 20, auch im Markusevangelium und im Lukasevangelium finden wir diese drei Wiederholungen, wie Jesus von seinem Tod sprach und von seiner Auferstehung nach drei Tagen. Das heißt, die Jünger hätten wissen müssen, dass der Tod Jesu am Kreuz nicht das Ende Jesu war. Sie hätten wissen müssen, dass es keinen Grund gab, in der jetzigen Situation zu verzweifeln. Denn alles war schon immer von Gott so festgelegt. Jesus musste sterben und nach drei Tagen auferstehen, damit wir Vergebung und ewiges Leben haben können. Jesus hat Macht über den Tod und Jesus selber ist gestorben und auferstanden, um mit uns ewig zu leben. Deshalb sagte Jesus, nachdem er den 4 Tage toten und bereits stinkenden Lazarus auferweckt hat, in Johannes 11,25, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der allmächtige Gott und das ewige Leben und habe nach Offenbarung 1,18 die Schlüssel der Hölle und des Todes. Das heißt, ich entscheide, wann du sterben musst und wohin du gehst. Auferstehung vom Tod und ewiges Leben gibt es nur bei Jesus. Auferstehen wird nur der, der Vergebung hat und an Jesus glaubt. Wir leben mit Jesus in Ewigkeit, weil wir Jesus haben und mit seinem Geist versiegelt sind. Deshalb ist unser irdisches, unser vergängliches Leben, so hart es sein mag, niemals hoffnungslos. Unser irdisches Leben mündet für jeden, der Vergebung und Jesus hat, direkt in der himmlischen Herrlichkeit. Eine Sekunde, nachdem du die Augen schließt, wirst du beim Herrn sein. Dass Jesus für unsere Sünde ans Kreuz ging, um nach 3 Tagen aufzuerstehen, ist das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Kein anderer Gott, keine andere Möglichkeit gibt uns Vergebung und ewiges Leben als allein Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Wir alle sind blind, wir haben keine Ahnung, wie sehr die Sünde uns Menschen und unsere Welt zerstört und irregeführt hat. Ich bin auf die Vergebung Jesu angewiesen. Ich wäre in der Hölle verloren, hätte ich keine Vergebung. Jesus hat uns mit seinem teuren Blut erlöst und uns eine ewige Erlösung geschaffen. Wir müssen nur bereit sein, das schaffen die meisten Menschen nicht, um Vergebung zu bitten und Jesus als unseren Herrn und Heiland im Glauben anzunehmen. Das alles hat Jesus seinen Jüngern immer wieder erklärt. Jesus hat zweifelsfrei gesagt, ich werde am dritten Tage auferstehen von den Toten. Aber das hatten die Jünger scheinbar alles vergessen. Sie waren völlig blind und traurig, am Boden zerstört von der Kreuzigung, die sie alle mit ansehen und erleben mussten. Das war für sie die absolute Katastrophe. Das war die größte Niederlage, die alles in Frage gestellt hat, was sie über mehr als 3 Jahre mit Jesus erlebt hatten. Und so haben sie sich, die Jünger haben sich eingeschlossen in einen Raum aus Angst vor den Juden, die Jesus gekreuzigt hatten. Und mein erster Punkt, die persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, dem ewigen und wahrhaftigen Gott. Lukas 24, 36, da sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Der Vers beginnt mit, da sie aber davon redeten. In den Versen vor unserem Text wird von den 2 Emmaus-Jüngern berichtet. Sie gehörten nicht zu den 11 Jüngern, die ständig mit Jesus unterwegs waren, aber sie gehörten zur Gruppe der Nachfolger Jesu, die, wie wir an anderer Stelle lesen, offensichtlich aus mehreren 100 Jüngern bestanden, die immer wieder Jesus begegnet sind und mit ihm unterwegs waren. Und diese beiden Emmaus-Jünger waren auf dem Weg nach Emmaus und plötzlich begegnen sie einem unscheinbaren Wanderer, der Jesus selber war. Und als sie Jesus erkannten, verschwand er plötzlich vor ihren Augen. Sofort machten sich die Emmaus-Jünger zurück auf den Weg nach Jerusalem, um den 11 Jüngern Jesu von ihrer Begegnung mit Jesus zu berichten. Und als sie bei den 11 Jüngern ankamen, sagten auch die 11 Jünger, dass Jesus bereits Petrus begegnet war und offensichtlich auferstanden ist. 1. Korinther 15, 5 redet auch davon, dass zuerst Petrus und dann die restlichen Jünger dem auferstandenen Jesus begegnet sind. Und die Jünger waren hin und her gerissen zwischen Zweifel und Freude über die Augenzeugenberichte von Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus. Dass Jesus auferstanden war, nachdem sie ihn gesehen haben, wie er ans Kreuz genagelt wurde, konnten sie immer noch nicht richtig glauben. Zu sehr hatte sich dieses Bild vom gekreuzigten Jesus in ihr Gedächtnis eingegraben, dass ein Toter wieder aufersteht und Menschen persönlich begegnet, war ihnen dann doch zu unrealistisch. So ein gewaltiges, übermenschliches, göttliches Wunder widersprach allen bisherigen Erfahrungen, die sie mit Toten gemacht hatten. Und dann lesen wir hier, da sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie. Jesus, der wahrhaftige Gott und das ewige Leben, tritt mitten unter sie, um alle Zweifel in seiner leibhaftigen Auferstehung ein für alle Mal zu beenden. Jesus will, dass wir von seiner Auferstehung, seiner Macht über den Tod zu 100% überzeugt sind. Weil Jesus auferstanden ist, deshalb werden wir als seine Kinder mit ihm auferstehen und leben in Ewigkeit. Die Auferstehung Jesu von den Toten ist das größte Symbol der Hoffnung für unsterbliche Menschen. Die Auferstehung Jesu von den Toten ist die Grundlage der großen Gewissheit, dass wir mit ihm auferstehen werden und leben in Ewigkeit. Daran haben wir keinen Zweifel. Und als Jesus den Jüngern begegnet, kommt er durch verschlossene Türen. Jesus bricht alle Regeln, um seinen Jüngern zu begegnen. Für ihn gibt es keine verschlossenen Türen, keine Hindernisse, keine unüberwindbaren Probleme, um seine Nachfolger zu erreichen, um ihnen zu helfen, um ihnen zu begegnen. Jesus hatte nach seiner Auferstehung einen Auferstehungsleib. Die Bibel spricht von einem Verklärten, von einem Herrlichkeitsleib, der durch feste Wände und Türe gehen konnte. Dieser Herrlichkeitsleib ist ein Leib aus der himmlischen Herrlichkeit. Er ist unsterblich. Und wir Christen werden bei der Entrückung, wenn Jesus uns zu sich holt, diesen Herrlichkeitsleib bekommen. Wir lesen davon in Philipper 3, 20 bis 21. Unser Wandel aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten, also wir warten des Heilandes Jesu Christi, des Herrn, welcher unseren nichtigen, also unseren vergänglichen Leib verklären wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leibe nach der Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ihm untertänig machen. Hier steht, wir werden unseren nichtigen Leib, unseren vergänglichen, verweslichen Leib verlieren und wir werden einen verklärten, herrlichen Auferstehungsleib bekommen, der ähnlich dem Leib ist, mit dem Jesus seinen Jüngern begegnet war. Dieser Auferstehungsleib wird in 1. Korinther 15, ab Vers 35 beschrieben. Unser neuer Leib ist, wie die Bibel sagt, unverweslich, herrlich, makellos, perfekt und voller Kraft. Durchdrungen vom Geist Gottes, leiblich sichtbar. So wie der neue, verklärte, herrliche Leib, mit dem Jesus seinen Jüngern begegnet war. Und ihr müsst euch vorstellen, sie haben das erlebt. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, sie waren überzeugt, das wird uns später auch passieren. Und dann steht hier in Lukas 24, 36, Jesus tritt mitten unter sie. Also hier, mitten unter sie. Er wollte ganz nahe bei seinen Jüngern sein. Er stand nicht gegenüber, mitten unter ihnen. So wie auch Jesus heute mitten unter uns ist, hier in diesem Raum, in seiner Gemeinde, bei seiner Braut, die er sich in dieser kaputten Welt für die Ewigkeit zubereitet. Und was waren die ersten Worte, die der auferstandene Jesus seinen Jüngern sagt? Jesus sagt, Friede sei mit euch. Diesen Frieden brauchen wir alle. Ohne Jesus gibt es keinen Frieden. Der Satan, der Gott dieser Welt, bekämpft den Frieden, wo er nur kann. Er stiftet Streit zwischen Menschen. Er stiftet Menschen zu Egoismus, Stolz an. Er verführt sie zum Bösen. Deshalb gibt es ohne Jesus keinen Frieden in dieser Welt. Es gibt ohne Jesus keinen Frieden in der Regierung, in unserer Nachbarschaft, in unseren Familien, in unseren Ehen, in unseren Gemeinden. Nur wo Jesus ist, da ist Friede. Friede ist eines der Hauptmerkmale der Gemeinde Jesu, wenn Jesus in der Mitte ist. Der Friede Jesu ist ein göttlicher Friede, den wir in dieser Welt sonst nirgends finden können. Der Friede Jesu ist unbegreiflich in seiner Größe, in seiner Ruhe, Gelassenheit und Kraft. Deshalb spricht Philipper 4,7 von einem Frieden, der alles menschliche Verstehen und Begreifen übersteigt. Philipper 4,7 und der Friede Gottes, welcher höher ist, denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Jesus und seinen Frieden im Herzen zu haben, ist das Schönste, was wir auf dieser Erde erleben können. Römer 5, 1 bis 2. Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christum, durch welchen wir haben auch einen Zugang im Glauben zu dieser Gnade, darinnen wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben soll. Frieden mit Gott hat jeder, der über seiner Sünde Buße getan hat und Jesus im Glauben als Herrn und Heiland angenommen hat. Und wir werden vom Frieden Gottes bestimmt, wenn die Bibel sagt, wenn wir uns selber verleugnen und Jesus nachfolgen. Das heißt, ich gebe Jesus den Vorrang. Er kommt immer zuerst. ich komme ganz zum Schluss und folge ihm nach, weil seine Wege immer besser sind als alles, was ich mir ausgedacht habe. Jesus kommt auch heute zu uns. Er will uns so gerne seinen Frieden geben, wenn wir ihm in unserem Leben Raum geben. Frieden gibt es eben nur bei Jesus. Und dann Vers 37, sie erschraken aber und fürchteten sich und meineten, sie sähen einen Geist. Denn alle wussten, dass der Raum, in dem sie waren, verschlossene Türen hatte. Deshalb lag die Vermutung nahe, dass Jesus nur ein Geist war. Wie sonst kam er in den Raum, in dem die Jünger waren. Aber Jesus ist Gott selber. Er kommt in jeden Raum. Es gibt nichts, was Jesus verborgen ist. Die Jünger waren erschrocken, als sie Jesus sahen, und sie fürchteten sich. Und als Petrus, Jakobus und Johannes in Matthäus 17 auf dem Berg der Verklärung Jesus begegnet waren, da sind sie auch erschrocken, wird uns dort berichtet. Sie fielen auf ihr Angesicht, denn Jesu Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie ein Licht. Genauso werden alle Menschen erschrecken, wenn sie Jesus, dem allmächtigen Gott, begegnen und wenn sie ihre Knie vor ihm beugen müssen und von ihm gerichtet werden. Und dann weiter in Vers 38. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin selber, fühlet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Also Jesus zeigte seine Hände und Füße mit den Wunden der Nägel, mit denen man ihn ans Kreuz genagelt hat. Jesus will den Jüngern klar machen, ich bin kein Geist, ich bin Fleisch und Bein, ich bin leibhaftig, tatsächlich physisch von den Toten auferstanden. Der physisch tote Leib von Jesus ist physisch lebendig geworden mit den sichtbaren Wunden, die ihm vor seinem Tod zugefügt wurden. Und dann Vers 40, und da er das sagte, zeigte er ihnen Hände und Füße, da sie aber noch nicht glaubten vor Freuden und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm vor ein Stück von gebratenem Fisch und Honigseim. Und er nahm's und aß vor ihnen. Jesus ist es so wichtig, zu beweisen und klarzumachen, dass er tatsächlich leibhaftig auferstanden ist. Deshalb bat er um Essen, um Fisch und Honigseim. Honigseim ist der besonders süße, flüssige Teil des naturbelassenen Honigs. Und Jesus aß vor seinen Jüngern Fisch und Honig, weil er kein Geist, sondern der leibhaftige, auferstandene Jesus war. Mit dieser leibhaftigen Begegnung und dem Essen hatte Jesus alle Zweifel ausgeräumt. Jesus war der gleiche Jesus, der mit seinen Jüngern unterwegs war und danach gestorben und nach 3 Tagen von den Toten auferstanden ist. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Weil Jesus auferstanden ist, deshalb werden wir auch mit ihm auferstehen und leben in Ewigkeit. Weil Jesus auferstanden ist, deshalb werden wir ihn sehen, wie er ist, wenn wir nach diesem Leben ihm im Himmel begegnen werden. Davon sind wir überzeugt. Darauf freuen wir uns. Deshalb singen wir hier in der Gemeinde so viele Lieder über den Himmel. Zweitens, Jesu Leiden und seine Auferstehung war immer Gottes Plan zu unserer Erlösung. Lukas 24, 44, er aber sprach zu ihnen, das sind die Reden, die ich zu euch sagte, da ich noch bei euch war. Denn es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben ist, im Gesetz Moses, in den Propheten und im Psalmen. Jesus erinnert seine Jünger an das, was er ihnen vor seiner Kreuzigung und Auferstehung gesagt hatte. Er machte ihnen klar, dass seine Auferstehung die Erfüllung seiner eigenen Worte war. Dass Jesus sterben musste, um danach aufzuerstehen, das hat Jesus ihnen schon immer gesagt. Und das ganze Alte Testament ist voller prophetischer Worte, die von seinem Tod und seiner Auferstehung sprechen. Der Begriff im Gesetz Moses, in den Propheten und im Psalmen sind die drei Teile des ganzen Alten Testamentes. Also hat das ganze Alte Testament gemeint. Vers 45, da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstunden. Die ganze Bibel ist der beste Beweis für die Wahrheit unseres Glaubens, für die Wahrheit des Todes und der Auferstehung Jesu am Kreuz. Überall im Alten Testament finden wir Hinweise auf Jesus. Wir wissen, die Bibel hat über 40 Verfasser und ist über 1800 Jahre geschrieben und ist trotzdem völlig konsistent und wahr und vom Geist Gottes inspiriert. Das ist ein riesiges Wunder, wenn man bedenkt, dass die meisten Schreiber der Bibel sich nie gesehen haben und sich nie persönlich kannten. Kein anderes Buch auf diesem Planeten hat so viele Verfasser und hat trotzdem keine Widersprüche. Das ist ohne ein Wunder Gottes und des Geistes Gottes völlig unmöglich. Wer die Bibel liest und sie versteht, der muss zugeben, dass Jesus der von Gott auserwählte Messias ist, das Lamm Gottes, das für unsere Schuld und Sünde gestorben ist. Und ich nenne stellvertretend nur ein paar Hinweise auf Jesus im Alten Testament, die Jesus möglicherweise seinen Jüngern erklärt hat. Zum Beispiel, Jesus wurde in Bethlehem geboren, Micha 5, Vers 1, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Oder Jesus wurde von einer Jungfrau geboren, Jesaja 7, 14, 700 Jahre bevor Jesus dann geboren wurde, steht, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel. Oder Jesus wurde für 30 Silberlinge verraten, Sacharja 11, Vers 12, und sie wogen da, wie viel ich galt, 30 Silberlinge. Jesus wurde verspottet, steht im Psalm 22, Vers 8. Alle, die mich sahen, spotteten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Jesus wurde gekreuzigt. Johannes 3, 14, und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss des Menschensohn erhöht werden. Das geht zurück auf 4. Mose 21, Vers 8. Jesus wurden die Hände und Füße durchgraben, beziehungsweise mit Nägeln durchbohrt, steht im Psalm 22, Vers 17. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Jesus wurde zusammen mit zwei Verbrechern gekreuzigt, Jesaja 53, 12. Darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet. Auch das ganze Kapitel Jesaja 53 ist eine perfekte Beschreibung des Todes Jesu am Kreuz, der für unsere Schuld und Sünde gestorben ist. Das Alte Testament sagte, wie Jesus leiden sollte in Jesaja 53 und Psalm 22. Und das Alte Testament sagte, dass Jesus auferstehen sollte, zum Beispiel im Psalm 16, 10, wo davon die Rede ist, dass Gott nicht zulassen wird, dass sein Heiliger verwesen wird, die Verwesung sehe. Und dann lesen wir weiter in Lukas 24, 46. Und er sprach zu ihnen, also ist geschrieben und also musste Christus leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Wir müssen wissen, dass die Jünger das Alte Testament sehr gut kannten. Sie waren Juden, von Jugend auf in den Sabbatschulen. Sie kannten das Alte Testament sehr gut. Und als Jesus ihnen die vielen Hinweise auf sein Leiden, auf seine Auferstehung im Alten Testament gezeigt hatte, da hat sie das umgehauen. Sie waren restlos überzeugt, er ist gestorben und auferstanden um uns von unserer Schuld zu erlösen. So überzeugend war das, was sie gesehen haben im Alten Testament. Das war ihnen vorher gar nicht bewusst. Als Jesus den Emmausjüngern aus dem Alten Testament erklärte, warum er leiden musste und auferstanden ist, da lesen wir in Lukas 24, 32, und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege, als er uns die Schrift öffnete. Ihr Herz brannte vor Überzeugung über die Wahrheit des Wortes Gottes. Wenn wir Gottes Wort verstehen und uns wirklich damit beschäftigen, dann beginnt unser Herz zu brennen. Dann weißt du, das ist die Wahrheit. Das ist eine wunderbare Erfahrung, die jeder machen kann, der zu Jesus gehört. Ich kann eigentlich überall im Alten Testament sehen, dass es um Jesus geht. Das hat die Jünger Jesu restlos überzeugt, alle Zweifel vertrieben. Deshalb, wenn du Zweifel hast, lies die Bibel. Lese sie täglich. Höre nicht irgendwelche Predigten, lese die Bibel, lese sie ganz. Es ist Gottes Wort. Gott redet durch sein Wort. Jeder kann das ausprobieren. Und dann redet Jesus von der wichtigsten Botschaft für alle Menschen, die wir uns ganz tief einprägen müssen. Es waren die letzten Worte Jesu, bevor er in den Himmel gefahren ist. Wir wissen, was er jetzt gesagt hat, war ihm sehr wichtig. Und wir werden schuldig an den Menschen um uns herum, wenn wir ihnen diese Botschaft verschweigen und sie für uns behalten. Wir werden schuldig als Christen, wenn wir den Leuten nicht sagen, was jetzt kommt. Mein dritter und letzter Punkt, Jesus will zuallererst unsere Predigt von Buße und Vergebung. Am besten lese ich nochmal Vers 46, Lukas 24, 46, und er sprach zu ihnen, also ist geschrieben, im Alten Testament schon, und also musste Christus leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tage und predigen lassen in seinem Namen, Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern und anheben oder anfangen zu Jerusalem. In unserer alten Lutherbibel sind diese Verse fett gedruckt. Sie sind wirklich wichtig. Was steht hier? Weil Jesus am Kreuz für uns gestorben und auferstanden ist, deshalb müssen wir den Menschen sagen und predigen, tut Buße. Bittet Jesus, dass er euch eure Schuld und Sünde vergibt. Sagt das allen Menschen, beginnt in Jerusalem und dann verkündigt diese Botschaft allen Völkern. Denn Schuld und Sünde ist das größte Problem, das wir haben. Es ist mein größtes Problem und es ist dein größtes Problem. Wir sind elende Sünder, sagt die Bibel. Paulus sagt von sich, 1. Timotheus 1, 15, denn das ist je gewisslich wahr und ein teuer wird das Wort, dass Christus Jesus kommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen, unter welchen ich der Vornehmste bin oder der Schlimmste bin. Also Paulus sagt von sich, ich bin der schlimmste Sünder. Und du wirst es nicht glauben, aber ich und du, wir sind noch schlimmer. Ohne Vergebung kommen wir in die Hölle. Ohne Vergebung kann kein Mensch im Gericht Gottes bestehen. Die Bibel sagt, wir sind tot in Übertretungen und Sünden. Und ohne Vergebung Jesu wird kein Mensch gerecht. Das geht nicht. Dazu sind wir viel zu beherrscht und gefangen von der Sünde. Das größte Problem von uns Menschen ist nicht die Politik, nicht der Umweltschutz, die Wirtschaftskrise, die Kriege, Naturkatastrophen, die Diktatoren oder die vielen Menschen, die hungern und arm sind. Das größte Problem ist deine und meine Sünde. Hast du das verstanden? Hat man dir das gesagt? Hat man dir das gepredigt? Jesus sagt zu seinen Jüngern, nach seiner Auferstehung, vor seiner Himmelfahrt als Vermächtnis für alle. Wir müssen predigen lassen, in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Alle brauchen Jesus, alle brauchen Vergebung, weil wir alles elende Sünder sind. Nur das teure Blut Jesu kann uns retten. Nur der Tod Jesu am Kreuze bringt uns in den Himmel. Einen anderen Weg gibt es nicht. Und dann sagt Jesus in Lukas 24, 48, ihr aber seid des alles Zeugen. Das heißt, sagt das den Menschen. Schweigen ist verboten. Menschen ohne Vergebung kommen in die Hölle. Wer das nicht sagt, wird schuldig. Wer diese Botschaft kennt und sie nicht sagt, der lässt Menschen bewusst in die Hölle gehen. Wir alle werden an diesem Punkt schuldig. Wir wissen das. Wir sind oft zu feige, zu schwach, diese harte und klare Botschaft den Menschen zu sagen. Deshalb brauchen wir die Hilfe Jesu. Wir brauchen den Geist Gottes, den Jesus uns gegeben hat, und den Jüngern zu diesem Zeitpunkt erst noch verheißen hat. Und er verspricht jetzt den Jüngern, dass sie den Geist Gottes bekommen werden. Lukas 24, 49. Und siehe, ich will auf euch senden die Verheißung meines Vaters. Ihr aber sollt in der Stadt Jerusalem bleiben, bis dass ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Die Kraft aus der Höhe ist der Geist Gottes. Jesus sagt hier das, was er bereits angekündigt hat in Johannes 14, 16 bis 17 am Anfang. Ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe, ewiglich, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen. Der Heilige Geist ist der Tröster, den Jesus senden wird, und dieser Geist wird in uns Gläubigen ewig bleiben, so steht es hier. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, der uns nie mehr verloren geht, wenn wir zu Jesus gehören. So steht es auch in anderen Stellen, Epheser 1, 13 bis 14 oder Apostelgeschichte 1, Vers 7 bis 8. Jesus lebt in uns mit seinem Geist, der uns hilft, von Jesus zu zeugen und von ihm zu reden. Und je mehr wir uns Zeit nehmen für Bibellesen und Gebet, für die Gemeinschaft mit unseren Geschwistern, desto kräftiger wird unser Zeugnis, unsere Botschaft gegenüber den Menschen, die dringend diese Botschaft von Buße und Vergebung hören müssen. Deshalb frage ich euch zum Schluss, kennst du den wichtigsten Auftrag Jesu? Die Frage war unser Thema. Wir müssen predigen lassen in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Viele haben diesen Auftrag vergessen. Das ist unser Auftrag. Das ist dein Auftrag. Sage den Menschen, sie brauchen Vergebung. Ich brauche Vergebung. Du brauchst Vergebung. Vergebung gibt es nur bei Jesus. Ohne Vergebung gehen wir in der Hölle verloren. Jesus kam, um Sünder selig zu machen. Er kam für dich und mich, und er kam für die ganze Welt. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Ausrichtung heute Morgen, und ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich bin ein elender Sünder, Herr. Wir alle sind Sünder. Wir brauchen deine Vergebung. Danke, dass du sie uns gibst, Herr. Mach Menschen bereit, Buße zu tun und dich anzunehmen. In Jesu Namen. Amen.